Normalerweise werden die Kinder jetzt verabschiedet, aber ich bin vorhin von den Kindern hier gefragt worden, ob sie das Konzert noch zumindest am Anfang miterleben dürfen. Die werden also, wenn ihr gleich schon das Intro geblasen habt, dann werden die auf einmal ganz, ganz heimlich verschwinden. Wir machen das heute also so, dass sie ohne große Verabschiedung dann durch den Gang in ihren Kindergottesdienst verschwinden. Aber bevor sie jetzt in die biblischen Instrumente einsteigen, möchte ich uns an eine Glaubensheldin erinnern. Da hast du mich ja auch dran erinnert. Ich hatte ja nur Glaubenshelden geschrieben und er schrieb dann zurück, warum nicht Glaubensheldinnen. Ich sage, ich bin gegen Gender Science, also machen wir das mal ganz einfach. Ich fasse die Frauen mit hinein. Aber ich habe dann eine Bibelstelle rausgesucht, wo ich nachher auch noch hinkommen will. Da ist eine Frau, die heißt Martha. Die geht durch einen dicken Trauerfall. Ihr Bruder lag schon 4 Tage im Grab. Und dann kommt Jesus, anscheinend viel zu spät. Und dann kommt Martha, sie läuft auf ihn zu und sagt, Mann, wenn du hier gewesen wärst, wäre alles in Ordnung gewesen. Und dann sagt Jesus so diesen Satz, da komme ich nachher nochmal drauf, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird nicht sterben. Glaubst du das? Und sie haut raus, ja, ich glaube. Und darum wird es heute ein Stückchen gehen. Um die Glaubenshelden, die in guten und schweren Tagen einfach unterwegs sind. Aber jetzt erstmal werden wir mit einem der Glaubenshelden starten. Nathan Söderblom. Das Intro. Die wenigsten, die mit Theologie nicht so unterwegs sind, kennen ihn, aber er war der große Ökumeniker, ein Schwede. Was hat er gearbeitet, um Menschen zusammenzubringen? Was hat er sich für rote Ohren geholt an Angriffen, weil er Katholiken, Evangelische, Freikirchler zusammenbringen wollte? Der große Theologe Söderblom. Und er war nebenbei auch einer, der noch Lieder geschrieben hat. Herr, sei vor uns und leite uns. So wird dieses Stück genannt, was jetzt gespielt wird. Dieser große Nathan Söderblom. Vielleicht, weil er ohne Facebook ausgekommen ist, hatte er Zeit zum Liederschreiben. Das kommt noch dazu. Okay, wir hören den Posaunenchor. So, ihr Kinder, jetzt ist eure Zeit. Einen guten Kindergottesdienst wünsche ich euch. Während die Kinder uns verlassen, möchte ich zum ersten Glaubenskämpfer, zum ersten Glaubenshelden kommen, den ich uns in Erinnerung rufen möchte. Paul Gerhard. Im Jahre 1607 bis 1676 hat er gelebt. Er wurde geboren kurz vor dem 30-jährigen Krieg, erlebte den 30-jährigen Krieg mit all seinen Zerrüttungen. Da kämpfte die römisch-katholische Kirche, die ihre Macht behalten wollte, gegen Lutheraner für ihren Standpunkt, gegen alle möglichen anderen, die Machtspiele hatten. In Berlin starben in dieser Zeit etwa 50% der Berliner Bevölkerung. Durch Krieg, durch Morden, durch Seuchen. 30 Jahre Krieg. In diese Zeit hinein fällt die Schulausbildung von Paul Gerhard. 1628 wurde er in Wittenberg auf der Hochburg der Lutheraner zum Theologiestudium zugelassen. Und 1643, kurz vor Ende des 30-jährigen Kriegs, kommt er nach Berlin. Er wollte mit seinen Liedern, mit seinen Dichtungen, mit seiner theologischen Ausbildung den Menschen in der Not Mut machen. 1647, ein Jahr vor Ende des Krieges, erschienen seine ersten 18 geistlichen Lieder von Jonathan Krüger in einem Berliner Gesangbuch zusammengefasst. 1651 wird er zum Pfarrer ordiniert, aufs lutherische Bekenntnis ordiniert. 1653, Einführung als Pfarrer und Propst in Mittenwalde. Hier findet er seine Frau, findet die Trauung und er schreibt dieses Lied, was wir gleich miteinander singen werden. Ich singe dir mit Herz und Mund. 1655 kam die Trauung. Nach dem ersten Jahr stirbt das erste seiner fünf Kinder. Vier weitere Kinder werden ihm geschenkt, von denen drei im Kindesalter sterben. Er wurde Pfarrer an der Nikolaikirche in Berlin. Überwarf sich mit dem Kurfürsten wegen theologischer Fragen, auf die ich jetzt hier nicht eingehen will, und wurde gebeten, den Platz zu räumen, entgegen der Zustimmung der Berliner Bevölkerung. Aber er zieht die Konsequenzen und kündigt, ohne Lohn und Gehalt zu haben. Im gleichen Jahr stirbt seine Frau. 1669 nimmt die Pfarrei in Lüppen im Spreewald ihn auf. Und 1667 stirbt er fast 70-jährig. Was zeichnet sein Lied gut aus? Luther hatte immer in seinen Liedern wir kommen zu dir, wir kommen zu dir. So singen wir das ja auch immer noch heute nach lutherischem Stil. Paul Gerhardt war der Erste, der dieses Ich hineingebracht habe. Ich, mein Hirte, ich will dir folgen. Der ganz persönliche Erfahrung mit Gott gemacht hat und dann auf dieses Ich kommt. Und ich habe gedacht, das Beste ist, wir schaffen das jetzt mit dem Posaunenchor zu singen. Ich singe dir mit Herz und Mund. Die Verse haben wir hier. Ich muss mal gucken, wir werden 5 Verse singen. Ein weiterer Glaubensheld, Joachim Neander. Habe ich wieder gespielt? Nee, ich bin da. Dieser junge Mann wurde schon mit 30 Jahren in die Ewigkeit abgerufen. Neander stammt aus einer Pastorenfamilie. Damals war es Mode, seinen Nachnamen zu verändern. Der hieß ganz anders, aber Neander war es dann nachher. Er studierte reformierte Theologie in Bremen. Er war als Erzieher unter anderem in Heidelberg und Frankfurt am Main tätig und dann kam er mit dem Erweckungsprediger Theodor Anderdijk, einem Niederländer, zusammen. Der vermittelte ihm eine Stelle bei einer Kaufmannsfamilie. Und hier wurde Neander mit Spener bekannt, der große Mann der evangelikalen Bewegung. Der führte ihn mit Jesus zusammen und er wurde ein Liebhaber der Güte Gottes. 1674 wurde Neander in Düsseldorf Rektor der Lateinschule der reformierten Gemeinde sowie Hilfsprediger. Er fing an, Menschen des Evangeliums zu verkündigen und ging dafür in eine Schlucht in der Nähe von Düsseldorf und führte dort Open-Air-Gottesdienste durch. Und weil er dort so oft gesungen hat und so gejubelt hat, haben die Düsseldorfer diese Schlucht das Neandertal genannt. Später fand man da ein Skelett, wo man nicht weiß, ob es Affe oder was auch immer war oder Mensch oder Urmensch. Der wurde nach diesem gottgeschenkten Mann benannt. Auch weil die Kirchengemeinde nicht mit seinem Frömmigkeitsstil zu übereinging, ging er oft in dieses Tal und hat Klagelieder gesungen, bis die Gemeinde ihn nicht mehr haben wollte und er nach Bremen zurückging, wo er Hilfsprediger an der Kirche St. Martini wurde, in seiner Heimatstadt. Dort verstarb er mit 30 Jahren. Man weiß nicht, ob es die Pest war. Es war ja noch die Nachwirkung des 30-jährigen Kriegs, wo noch viele gestorben sind. Aber dieser Mann schrieb ein großes Lied, was wir oft singen: Lobe den Herrn, den mächtigen König der Ehren. Glaubenszelt, Joachim Neander. Ein Glaubenszelt, der mir ganz besonders am Herzen liegt, Gerhard Terstegen. Ich habe überschrieben, Glaubenszelt oder Sonderling. Er war ein Mensch, der die Macht der Liebe, insbesondere in der Seelsorge, gepflegt hat. Er wurde geboren in eine Familie am Nordrhein in Moers in Westfalen, als siebtes Kind von 8 Kindern, geprägt von reformierter Frömmigkeit. Einer seiner Brüder war Prediger, die anderen Kaufleute. Zeit seines Lebens war er schwach und kränklich, hatte Kopfschmerzen und Kolikschmerzen. Damals waren die Nachwirkungen des 30-jährigen Kriegs noch sehr zu spüren. Und kurze Zeit später ging der spanische Erbfolgekrieg los mit 9 Morden und Sterben über die Völker in Europa. Wenn wir oft über den Nahen Osten jetzt nachdenken, Europa hat das alles durch. Morden, Quälen, Foltern. Die Bilder des 30-jährigen Kriegs oder auch des Erbfolgekriegs, des Spanischen Kriegs, die Zeichnungen, die Stiche, die gemacht worden sind, grauenvoll. Er war 6 Jahre alt, als sein Vater starb. Er kam in die Lateinschule. Der Unterricht bestand aus Griechisch, Hebräisch, Latein und täglich 4 Stunden Katechismus. Aus finanziellen Gründen konnte er kein Studium angehen. Als 16-Jähriger ging er nach Mülheim zu seinem erfolgreichen wie brutalen Geschäftskaufmann. 2 Jahre ging er dort in die Lehre, fing dann ein eigenes Geschäft an und dachte, nein, das ist nicht meine Berufung. Er bekehrte sich in dieser Zeit und versuchte, ein heiliges Leben zu führen, in der Gnade zu wachsen, wie er es geschrieben hat. Noch während er seinen Betrieb leitete, waren er und seine Mitarbeiter morgens von 6 bis 11 darauf bedacht zu arbeiten. Hierauf sonderten sie sich ein Stündchen ab, um im Gebet zu obliegen, wie das heißt. Danach wurde von 13 bis 18 Uhr weitergearbeitet, um dann ein weiteres Mal ein Stündchen mit dem Herrn zu verbringen. Abends nach der Arbeit ging er oft raus, nahm sein wenig Hab und Gut, was er hatte, und besuchte Arme und Kranke und teilte sein Essen. 1719 stieg er aus seinem ungeliebten Beruf aus und wurde Seidenbandweber, ein Hungerleiderberuf. Am Webstuhl in verkrümmter Haltung sitzen. Aber er hatte endlich Zeit, sich um seine geliebten Brüder und um die Seelsorge zu kümmern. 1724 hatte er eine tiefe Begegnung mit Gott. Er sagte, meine dunklen Jahre sind beendet. Mit seinem eigenen Blut hat er einen bewegenden Brief an Jesus geschrieben, wo er sagt, mit meinem ganzen Leben verschreibe ich mich deiner Größe und deiner Güte. Mit 31 Jahren gab er alles auf, was er hatte, und fing an, in einer einfachen Hütte als Prediger zu wirken, in der Umgebung. Oft kamen 20, 30 Leute zur Seelsorge in seine Hütte. Er saß den ganzen Tag und gab sich Mühe, mit ihnen zu reden, die bedrückten Seelen aufzurichten. Er war Erweckungsprediger, hatte Erbauungsstunden, aber vor allem Seelsorger. Die Herrnhuter Bruderschaft versuchte ihn in ihre Kreise zu ziehen, aber er sagte, nein, ich muss hier unterwegs sein, den Menschen dienen. Er übersetzte viele heiligen Biografien, auch aus der katholischen Kirche, was damals nicht so gut ankam. Aber er wurde ein Liebhaber des Herrn Jesus. Der Preußenkönig Friedrich Wilhelm III. Wollte ihn besuchen, wollte Audienz mit ihm haben, aber krankheitsbedingt kam es nicht zum Tragen. Einer seiner stärksten Lieder für mich hat er verfasst, Gott ist gegenwärtig. Die anderen Lieder, das andere große Lied aus dem großen Zapfenstreich, ich bete an die Macht der Liebe, das ist uns ja gut bekannt. Aber Gott ist gegenwärtig, drückt das aus, was sein Leben ausgezeichnet hat, das Suchen nach dieser Gegenwart Gottes. Und ich möchte Mut machen, wenn der ein oder andere heute hier sitzt und sagt, meine Seele ist angeknackt, mir geht's nicht so gut. Gott ist gegenwärtig. Und du kannst zu ihm kommen, du musst nicht mitsingen, du kannst es zuhören und in dieser Zeit ein Gebet machen und sich vor ihm beugen, dass er dir begegnet und dich aufrichtet in dieser Zeit. Gott ist gegenwärtig. Ich komme zu der Glaubensheldin, von der ich vorhin gesprochen habe. Diese Martha, diese Freundin vom Herrn Jesus, die mit ihm unterwegs war, wo alles 0815 gegangen ist. Ihr müsst euch vorstellen, sie war vielleicht dabei, wie die Brotvermehrung war. Sie hatte gesehen, wie Jesus Blinde sehend gemacht hat. Und sie war zum Liebhaber, zum engen Freundeskreis gerechnet. Sie hatte Jesus lieb. Sie war mit Jesus unterwegs. Es lief alles so, wie vielleicht hier in Berlin bei dem einen oder anderen Christen auch. So alles 0815. Du bist begabt, du bist gut durch die Schule, durch Studium gekommen. Du hast eine anständige Frau, einen anständigen Mann gefunden. Hast eine Familie gründen können, hast einen guten Beruf. Und das ist alles Paletti, alles 0815. Hey, Christsein macht Spaß. Hast du Jesus im Gepäck, steckst du jede Trübsal weg. Und dann passiert's mittendrin. Mittendrin in dieser Sache passiert, dass der Bruder stirbt. Das sind einschneidende Momente. Diese Glaubenshelden, von denen ich gesprochen habe bisher, sie hatten mit Leid Erfahrung wie der eine oder andere hier nicht. Ich weiß noch, wie ich zum ersten Mal eine Tote gesehen habe. Das war bei meiner Tante und später bei meiner Oma. Aber wie anders ist das, wenn du ein Kind zu Grabe trägst? Bei einer Oma kann man immer sagen, naja, die hat ein gutes, langes Leben gehabt, ne? Aber ich will dich mal sehen, wenn du 100 wirst, ob du nicht noch 101 werden willst. Verstehst du? Hier schauen wir hin und dann siehst du diese Glaubensheldin wirklich an der Grenze. Sie ruft nach Jesus, komm, heile ihn, er ist krank und dann stirbt er und typisch Jesus kommt zu spät. Meistens fragen die Leute ja, wo war er denn, wenn das Kind in den Brunnen gefallen ist? Ich frage dann oft, wo war er denn, wie alles gut gelaufen ist? Aber wenn das Kind in den Brunnen gefallen ist, fragt man das Kindermädchen, wo warst denn du? Du hättest das doch verhindern können. Und dann kommt diese Glaubensheldin. Sie sieht Jesus kommen, er kommt viel zu spät, über 4 Tage. Kommt er zu spät? Und das ist das Erste, was ich uns mitgeben will, was alle Glaubenshelden, von denen wir hier noch vielleicht singen oder hören, gemeinsam hatten. Sie kommen Jesus entgegen, weil Jesus ihnen entgegengekommen ist. Jesus macht sich auf zu den Nöten der Menschen. Er kommt. Und dann kommt die Frau und geht den nächsten Schritt auf Jesus zu. Du kannst keine Glaubenserfahrung machen, du kannst nicht zum Glaubensheld werden, wenn du nicht aufmachst und zu Jesus einen Schritt zugehst, der dir entgegenkommt. Einer meiner Lieblingsbibelverse aus dem Alten Testament, wo Gott sein Herz ausschüttet und sagt, den ganzen Tag strecke ich meine Hände aus zu Menschen, die nicht nach meinem Namen fragen und sagen, hier bin ich, hier bin ich. Da macht sich Jesus auf, kommt in unsere Welt. Und wenn ich mit Leuten auf der Straße spreche über Jesus, dann sagen sie, geh mir bloß mit der Kirche weg. Ich sage, ich will nicht mit der Kirche kommen, ich will mit Jesus kommen. Jesus rettet, Jesus heilt. Und Jesus kommt eigentlich nie zu spät. Und dann gibt es diesen tragischen Moment. Martha läuft Jesus entgegen. Und dann kommt das, sie schüttet ihr Herz aus und das ist ein Zeichen aller Glaubenshelden. Sie haben gelernt, vor Jesus das Herz auszuschütten. Wenn es dir schlecht geht, mach nicht einen auf Herkules. Wenn es nach brauner Masse riecht, dann sag das auch. Wenn du einsam bist, dann sag nicht, ach, mit dem Glauben überwinde ich weit, sondern schütte dein Herz aus, sonst heuchelst du vor Gott, er weiß doch sowieso, wie dein Herz ist. Diese Glaubensheldin kommt, geht auf Jesus zu und schüttet ihr Herz aus und sagt, wenn du da gewesen wärst, der Jesus. Und dann kommt die Herausforderung. Jesus spricht ihr was zu, was sich hier oben angeschrieben hat. Er sagt, ich bin die Auferstehung und das Leben. Martha, wer an mich glaubt, Martha, auch wenn er stirbt, wird er leben. Und wer lebt und an mich glaubt, wird niemals sterben. Martha, Martha, glaubst du das? Das ist ein heißer Vers, nicht? Wir haben das so, wir hängen bei uns immer so ein Kreuz in unsere Kirche rein. Ist ja unser Zeichen. Und wie oft besingen wir das Blut vom Herrn Jesus, dass er für mich am Kreuz gestorben ist, aber ohne Auferstehung kein Leben. Paulus macht es wirklich deutlich. Er sagt, wenn er nicht auferstanden wäre und wenn es keine Auferstehung der Toten gäbe, dann wäre unser Glaube absolut null und nichtig. Weil viele Menschen sind gestorben für irgendwelche hohen Dinge. Dass er Gottes Sohn gestorben ist, ist eine gigantische Sache. Da hat er für meine Sünden Schuld bezahlt. Aber wäre er nicht auferstanden, wo wäre dann das Siegel und sein Testament gewesen? Deswegen ist das die Frage an jeden Christen, der hier sitzt. Du kannst nur Christ sein in zwei Dingen. Erstens, wenn Jesus auf dich zukommt und sagt, ich bezahle für dich. Und das Zweite, wenn du glaubst, dass er wirklich auferstanden ist und lebt und du eine Hoffnung der Ewigkeit hast. Weil nur dann stellst du dein Leben auch auf Ewigkeitswerte um. Und hier kranken wir oft in der Kirche. Und hier möchte ich von den Glaubenshelden lernen. Sie hatten noch ein Jenseitsbewusstsein. Wahrscheinlich, weil sie viel zu oft an einem offenen Grab auch von Familienangehörigen gestanden haben. Aber ich ringe oft darum, wenn ich Beerdigung zu halten habe und stehe am offenen Grab, ich sehe die Angehörigen, die zutiefst traurig sind, die noch eine Wegstrecke hatten, dann möchte ich manchmal sagen, Mann, welche Hoffnung haben wir, wenn ich mit Jesus in die Ewigkeit hineingehe? Martha, glaubst du das? Diese Frage wurde gestellt. Und Martha, ich weiß nicht, wie sehr ihr Glaube dann wirklich gesagt hat. Sie sagt, ja, ich glaube. Und ihr wisst, wie die Geschichte ausgeht. Jesus geht ans Grab, lässt den Stein wegrollen. Alles stöhnt darüber, der Geruch, der schon da ist, nach 4 Tagen im Orient, im Grab liegen. Ja, gute Nachthütte, da helfen auch keine Kräuter. Und dann kommt er raus. Bei Hochzeiten hat man das ja öfter, das Spiel mit Mumienwickeln, nicht? Ihr kennt das, mit Toilettenpapier einwickeln. Wer zuerst ist, der hat gewonnen. Aber die mussten aufrollen. Ich frage mich, wer das gemacht hat. Ich frage mich, wer den Mut hatte, den Stein wegzurollen. Und das ist Teil oder Kern meiner Botschaft jetzt. Wenn du an irgendeinem Riesenproblem hängst, das du nicht mehr lösen kannst, weil Glaubenshelden wissen, ich kann das nicht mehr lösen. Dass Jesus dann sagt, gib acht, roll den Stein von deinem Herzen weg. Dass du wieder glauben kannst. Und hier möchte ich die Gemeinde, möchte ich uns herausfordern. Es nützt nichts, wenn du nachher Geschichten noch von Paul Gerhardt weißt oder von Ter Stegen oder wen auch immer. Wenn du sagst, naja, die waren zu laut, zu leise, die haben gut gespielt, das war meine Musikrichtung, wunderbar. Oder wie auch immer. Wenn du es nicht zulässt, dass Gott heute kommt und dein Problem nimmt und sagt, roll den Stein beiseite, damit du mich wieder sehen kannst. Weil wie Lazarus rauskam, dann war der nächste Schritt, er musste bereit sein, freigerollt zu werden. Ich weiß nicht, vielleicht hat er dann so da gestanden oder so. Ich weiß nicht, wie es geht. Oder ob sie eine Schere geholt haben oder ob sie ein Cuttermesser hatten. Aber nachher steht der Mann gesund da und hat eine Erfahrung gemacht, die weit über das hinausgeht, was wir vielleicht für möglich halten. Aber für Gott ist keines deiner Probleme zu groß. Wenn er Tote auferwecken kann, wenn ich daran wirklich glaube, dann kann er dein Problem auch lösen. Und ich habe gedacht, bevor ich einen weiteren Glaubenszelt mit euch angucke, vielleicht machen wir einen Moment Schweigen, wo jeder mit Jesus reden kann. Und vielleicht, wo du sagst, hey, das habe ich schon lange abgearbeitet, Jesus, da bist du zu spät gekommen, das Problem löst sich nicht mehr. Glaubenshelden haben leere Hände, weil sie wissen, sie können es nicht in der eigenen Machbarkeit machen. Ich glaube, dass Gott uns auch ein Stück herausfordert heute, Glauben zu investieren. Und wenn du jetzt mit Jesus redest, da wo du bist, dann sag ihm vielleicht eine Unmöglichkeit, wo du sagst, Herr Jesus, das hätte ich gerne, dass sich das verändert, wenn du da gewesen wärst. Herr Jesus, wenn du Tote auferwecken kannst, wenn du das selbst demonstriert hast an Lazarus, wenn du es demonstriert hast an Ostern, so will ich wieder lernen zu glauben, dass dir kein Ding zu groß ist, als dass du das nicht lösen könntest. Und ich will mit Martha sagen, ja, ich glaube. Ich will wieder lernen, den Stein, der mein Inneres abkapselt, beiseite zu rollen, dass deine Liebe und deine Güte hineinkommen kann. Hier bete ich für mich und ich bete für die Gemeinde. Ich bete, dass deine Größe und deine Liebe zu uns durchdringt. Amen. Ich gehe mit euch nochmal in das Jahr 1586. Dort wird ein Martin geboren in Eilenburg in Nordsachsen, rund 20 Kilometer von Leipzig entfernt, als Sohn eines Böttchers. Er wird in eine fromme Familie hineingeboren und wächst unter schwierigsten wirtschaftlichen Verhältnissen auf. Seine musikalische Begabung fällt sehr früh auf. Und der Superintendent des Ortes ermöglicht ihm den Besuch der Thomasschule in Leipzig. 1602 trägt er sich in Leipzig an der Universität als Theologie- und Philosophiestudent ein. Er wurde Kantor in St. Nikolai in Eisleben und Lehrer an der dortigen Lateinschule. Und 1613 Pfarrer im nahegelegenen Erdeborn. Kurze Zeit später bekam er die Magisterwürde verliehen. 1617, und hier beginnt eine ganz gewisse Tragik und auch ein Segen in seinem Leben, wurde er in seine Vaterstadt Eilenburg berufen. Sein Glaube befähigte ihn in dieser schwierigen Zeit, als der 30-jährige Krieg begann, die Menschen zu trösten. In dieser Zeit flohen fast alle Geistlichen der Umgebung. Alle verschwanden irgendwo vor den Feinden, die kamen. Nur er blieb als geistlicher Leiter, als Tröster in seinem Ort. Mehrmals kamen die Schergen und wollten das Dorf niederbrennen. Und es ist dokumentiert, in einem Fall kamen die Schweden und stellten horrende Forderungen an Geldmitteln und an Gütern, die sie liefern konnten, was aber nicht ging, weil sie schon mehrfach alles abgegeben hatten. Und in dieser Situation holte er die Bürger von seinem Dorf in der Kirche zusammen und sagte, jetzt hilft nur noch, dass wir beten. Und in diese Zeit hinein stimmte ein Lied an, was eigentlich nur als Tischlied geboren war. Und die Schweden hörten das, wie in der Kirche dieses Lied gesungen wurde, und waren tief bewegt und zogen ab, und der Ort wurde nicht niedergebrannt und nicht geplündert. Ein Jahr nach dem 30-jährigen Krieg holte der Herr diesen Mann in die Ewigkeit. Und eigentlich ist es das Lied der Deutschen geworden, das nun danket alle Gott, als am 5. Dezember 1757 die preußische Armee unter Friedrich II. Die Österreicher im Siebenjährigen Krieg besiegt hatten. Am Abend nach der Schlacht sollten 25.000 Soldaten spontan das Lied angestimmt haben, das in der Folgezeit zunächst in Preußen, später in ganz Deutschland zu einer beliebten Hymne wurde. Und man muss es auch noch sagen, das ist der Punkt, wo es mich am meisten bewegt. Es gibt ein Filmdokument, könnt ihr bei YouTube nachgucken, wie die letzten Flüchtlinge aus Russland kamen. Sie kamen in Friedland an. Du siehst den ganzen Bahnhof vollstehend von Menschen, von Flüchtlingen, die bis 1955 in Sibirien überlebt hatten. Abgerissene Gestalten, die kommen. Und du siehst, wie sie aus dem Zug herauskommen. Du siehst die Mütter, die Frauen mit Schildern, die nach ihrem Mann noch suchen, ob der dabei ist. Und plötzlich wird dieses Lied angestimmt. Nun danket alle Gott mit Herzen, Mund und Händen. Und ich denke, das ist ein Glaubenszeugnis. Im 30-jährigen Krieg geboren und in der Heuzeit noch kräftig genug. Vielleicht als Tischgesang auch heute noch mal geeignet. Nun danket alle Gott. Dort wird ein Martin geboren, in Eilenburg in Nordsachsen, rund 20 Kilometer von Leipzig entfernt, als Sohn eines Böttchers. Er wird in eine fromme Familie hineingeboren und wächst unter schwierigsten wirtschaftlichen Verhältnissen auf. Seine musikalische Begabung fällt sehr früh auf, und der Superintendent des Ortes ermöglicht ihm den Besuch der Thomasschule in Leipzig. 1602 trägt er sich in Leipzig an der Universität als Theologie- und Philosophiestudent ein. Er wurde Kantor in St. Nikolai in Eisleben und Lehrer an der dortigen Lateinschule. Und 1613 Pfarrer im nahegelegenen Erdeborn. Kurze Zeit später bekam er die Magisterwürde verliehen. 1617, und hier beginnt eine ganz gewisse Tragik und auch ein Segen in seinem Leben, wurde er in seine Vaterstadt Eilenburg berufen. Sein Glaube befähigte ihn in dieser schwierigen Zeit, als der 30-jährige Krieg begann, die Menschen zu trösten. In dieser Zeit flohen fast alle Geistlichen der Umgebung. Alle verschwanden irgendwo vor den Feinden, die kamen. Nur er blieb als geistlicher Leiter, als Tröster in seinem Ort. Mehrmals kamen die Schergen und wollten das Dorf niederbrennen. Und es ist dokumentiert, in einem Fall kamen die Schweden und stellten horrende Forderungen an Geldmitteln und an Gütern, die sie liefern konnten, was aber nicht ging, weil sie schon mehrfach alles abgegeben hatten. Und in dieser Situation holte er die Bürger von seinem Dorf in der Kirche zusammen und sagte, jetzt hilft nur noch, dass wir beten. Und in diese Zeit hinein stimmte ein Lied an, was eigentlich nur als Tischlied geboren war. Und die Schweden hörten das, wie in der Kirche dieses Lied gesungen wurde, und waren tief bewegt und zogen ab, und der Ort wurde nicht niedergebrannt und nicht geplündert. Ein Jahr nach dem 30-jährigen Krieg holte der Herr diesen Mann in die Ewigkeit. Und eigentlich ist es das Lied der Deutschen geworden, das nun danket alle Gott, als am 5. Dezember 1757 die preußische Armee unter Friedrich II. Die Österreicher im Siebenjährigen Krieg besiegt hatten. Am Abend nach der Schlacht sollten 25.000 Soldaten spontan das Lied angestimmt haben, das in der Folgezeit zunächst in Preußen, später in ganz Deutschland zu einer beliebten Hymne wurden. Und man muss es auch noch sagen, das ist der Punkt, wo es mich am meisten bewegt. Es gibt ein Filmdokument, könnt ihr bei YouTube nachgucken, wie die letzten Flüchtlinge aus Russland kamen. Sie kamen in Friedland an. Du siehst den ganzen Bahnhof vollstehend voll Menschen, von Flüchtlingen, die bis 1955 in Sibirien überlebt hatten. Abgerissene Gestalten, die kommen. Und du siehst, wie sie aus dem Zug herauskommen. Du siehst die Mütter, die Frauen mit Schildern, die nach ihrem Mann noch suchen, ob der dabei ist. Und plötzlich wird dieses Lied angestimmt. Nun danket alle Gott mit Herzen, Mund und Händen. Und ich denke, das ist ein Glaubenszeugnis. Im 30-jährigen Krieg geboren und in der Heuzeit noch kräftig genug. Vielleicht als Tischgesang auch heute noch mal geeignet. Nun danket alle Gott. Den letzten Glaubensheld habe ich lange recherchiert, um seine Biografie zu bekommen. Bei Wikipedia, kurzer Eintrag. Google findet ihn auch nur unter ganz bestimmten Umständen. Aber er ist für mich einer der ganz Großen, ein Mann der Schmerzen. Johann Menzner, ein Bild habe ich nicht gefunden. Er lebte 1658 bis 1734. Ein Glaubensheld als Überwinder, ein Glaubensheld, der sagt, Gott trägt durch. Er wurde geboren als Sohn eines kleinen Beamten in der Oberlausitz, besuchte das Gymnasium in Bautzen, Theologiestudium an der Universität in Wittenberg und dann mit 33 Jahren erst seine erste Pfarrstelle in Merzdorf. 2 Jahre später Berufung nach Hauswalde und 1696 zum Pfarrer in Chemnitz in der Oberlausitz, also mit K geschrieben, nicht mit C. Es war auch so, selbst Google Map hat das nicht gefunden. Das liegt ganz in der Nähe von Herrnhut, wo er bis zu seinem Tod blieb. Und jetzt? Er heiratete. 5 Jahre später trägt er seine Frau zu Grabe. Aus erster und zweiter Ehe gingen 13 Kinder hervor, von denen 12 starben, bevor er in die Ewigkeit gerufen wurde. Es ist bewegend, seine Schriften zu lesen, was er dazu geschrieben hat. Innerhalb von 3 Wochen stand er einmal 4-mal am Grab eines seiner Kinder. Er trug damals ins Sterberegister ein: Ach mein Gott, was tust du einem so schmerzlichen Herzensriss nach dem anderen? Doch es sei auch dafür dein Name hochgelobt. Er war mit Zinzendorf, mit der Großmutter von Henriette, Katharina von Gersdorf, sehr gut bekannt. Und später war er sehr eng mit der Brüdergemeinde verbunden in Herrnhut. Er gehörte dem Dichterkreis des aufkommenden Pietismus an. Er wurde der Schlesischen Schule zugeordnet. 40 Lieder wurden von ihm veröffentlicht. Und es ist die Frage, was schreibt dieser Mann dann für ein Lied? Hier tritt ein Geheimnis auf, was wir nicht erklären können. Und lasst mich das noch mit einer Anekdote, die mir in Erinnerung kommt, erklären. Es gab eine Zeltevangelisation vor langen Jahren in der Nähe von Bielefeld. Der Evangelist, der damals auftreten sollte, Jost Müller-Bohn, erzählte mir das. Da gab es einen jungen Mann, er war 13, 14 Jahre alt. Seine Mutter war taubstumm, sein Vater taubstumm und blind. Der Junge verteilte Traktate, ging rum und lud dazu ein, zur Evangelisation. Und während er eingeladen hat, wird er vom Auto überfahren und stirbt. Die Mutter war im Krankenhaus. Man musste ihr das in die Hand hineinschreiben, damit sie das wusste. Der Mann geht zur Zeitung und sagt, ich möchte bekannt geben, mein Sohn ist gestorben. Ich lade allen ein, die jetzt fragen, warum, am Abend in die Versammlung zu kommen. Wir sind getröstet. Steigt in den Bus und fährt. Steigt nach einigen Stationen wieder aus, geht zurück zur Zeitung und sagt, darf ich noch mal verändern? Natürlich sagen sie, dürfen sie verändern. Sagt, ich möchte den letzten Satz verändern. Wir sind reich getröstet. Hier treten Geheimnisse im Glauben auf, die wir, wenn alles so 0815 gut läuft, nicht kennen. Die Schrift verheißt, er ist nahe denen, die zerbrochenen Herzen sind. Und nur wenn man das irgendwo erfahren hat, ich glaube, dann kann man dieses Lied wirklich singen und spielen, und dass ich 1000 Zungen hätte und einen 1000-fachen Mund, blumig geschrieben, wie das in der damaligen Zeit üblich war. Aber ich möchte den Herrn Jesus so kennenlernen, als Tröster, als Herrn, der mich führt und leitet, auch wenn es mir mal nicht so gut geht. Dann möchte ich in dieses Loben hindurchkommen, dass Gott so groß ist, dass Gott so mächtig ist und dass ich in diesen Fällen, wenn es nicht so einfach ist, reich getröstet werde. Oh, dass ich 1000 Zungen hätte und einen 1000-fachen Mund.